Hallo und herzlich willkommen zu Haut und Herz, deinem Kinderhaut-Podcast. In der heutigen Folge sprechen Felix und ich mit dem Kinderarzt unseres Vertrauens, mit Dr. Michael Dördelmann, über Neurodermitis. Wir wollen aber nicht einfach über trockene Theorie uns unterhalten, sondern wollen wirklich anhand eines ganz konkreten Patientenfalles erörtern, worauf man bei der Neurodermitis-Behandlung unbedingt achten sollte. Wie immer gilt, dieser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Für eine individuelle Beratung wende dich daher bitte immer an deinen Arzt oder deine Ärztin. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Guten Morgen, Tati. Und guten Morgen, liebe Herzis.
Wunderschönen guten Morgen.
Genau, heute ist nämlich Michael noch mit dabei. Michael ist Chefarzt in Deutschlands nördlichster Kinderklinik und allen fleißigen Haut- und Herz-Zuhörern und Zuhörerinnen schon bekannt, weil er schon mal bei uns im Podcast war. Und wir haben uns für die heutige Episode etwas ganz Neues überlegt, ein ganz neues Format. Und zwar wollen wir über Neurodermitis sprechen und wollen dabei verschiedene Fälle vorstellen und so ein bisschen darüber sprechen, was Tati, die ja auch eine ausgezeichnete Neurodermitis-Expertin ist, und Michael als Kinderarzt, als Kinderchefarzt sozusagen für Erfahrungen mit solchen Patienten in solchen Situationen gemacht haben, welche Erfahrungen die beiden teilen und welche Sachen, wo sie so vielleicht auch ein bisschen unterschiedlicher Meinungen sind, weil es ja zu vielem auch unterschiedliche Vorstellungen gibt. Und ich bin sehr gespannt, es ist das erste Mal, dass wir sowas ausprobieren und ich finde es auch super cool, Michael, dass du Lust hast, da heute mitzumachen.
Ja, ich freue mich. Wird bestimmt gut.
Ich schlage vor, Tati, wenn ihr beide bereit seid, können wir direkt mit dem ersten Fall starten, wenn ihr Lust habt.
Super gerne. Schieß los, Felix.
Okay, hier kommt der erste Fall. Es geht um Mila. Mila ist 7 Monate alt und sie hat an beiden Wangen trockene kleine Ekzeme und das hat sie auch in den Armbeugen. Das Ganze wird besonders schlimmer, nachdem sie Erkältungen durchgemacht hat. Die Eltern von Mila sind noch sehr jung und geben sich wirklich alle Mühe, die sie können, sind aber sehr verunsichert. Sie fragen sich, liegt es vielleicht an der Beikost? Braucht die kleine Mila schon eine Cortisoncreme oder ist es dafür noch zu früh? Wie oft sollen sie Mila eincremen? Außerdem haben sie das Gefühl, dass die trockene Stadtwohnung das Ganze irgendwie auch schlimmer macht und die Ratschläge, die sie von den Schwiegereltern bekommen, sind auch nicht unbedingt hilfreich. Das Mikrofon geht an euch. Was ratet ihr den Eltern von Mila?
Okay, also ich glaube erstmal ist ganz wichtig zu wissen, wie die Gesamtfamilienanamnese ist. Das heißt also, hat Mila noch Geschwister oder haben die Eltern beispielsweise vielleicht auch so trockene Haut oder Ekzeme oder irgendwelche Allergien? Einfach um mal das ganze Bild so ein bisschen einzuordnen. Was spielt vielleicht genetisch eine Rolle irgendwie oder was ist jetzt vielleicht nur vorübergehend? Und weißt du da was drüber bei der Anamnese?
Tatsächlich ist Mila das erste Kind, aber die Mutter erzählt bei genauer Nachfrage, dass sie als Kind auch ein bisschen Neurodermitis hatte und auch jetzt, besonders im Winter, an trockenen Stellen an den Unterschenkeln klagt.
Das ist natürlich schon mal ein Hinweis, dass zumindest eine genetische Komponente mit dabei ist, die möglicherweise auf eine Hautbarrierestörung hinweist. Es geht ja erstmal darum, jetzt zu gucken, was hat das Kind überhaupt? Und die andere Frage wäre auch noch, dich der Eltern erstmal stellen, wie lange hat sie das denn schon? Also die Ausschläge an den Wangen irgendwie und an den Beugen, hat sie es vielleicht zwischenzeitlich auch schon mal woanders gehabt irgendwie? Und seit wann hat sie möglicherweise irgendwie auch trockene Haut schon von Anfang an? Und auch da ist es ja, gibt's ja manchmal Unterschiede. Was wissen die Eltern darüber?
Also die Eltern antworten auf Nachfrage, dass sie gar nicht mehr genau sagen können, wann es losging mit den Entzündungen, aber im Gesicht sei es wohl schon in den ersten Lebenswochen aufgetreten.
Und es war auch nicht irgendwie auch nochmal an anderen Stellen, so dass vielleicht, dass wir Stellen hinter den Ohren hatten irgendwie oder an den Augenbrauen oder vielleicht sogar auch am Rumpf, wo man gesagt hat, oh, das ist die so ein bisschen neugeborenen Exanthem, das so ein bisschen komisch verlief. Hat das Kind sowas auch gehabt?
Überraschenderweise gar nicht. Also das ist total, da können sie sich nicht dran erinnern.
Ja. Und dann wäre für mich auch noch mal eine ganz wichtige Frage so aus dem klinischen Alltag. Wenn sie das schon vorher gehabt hat mit der trockenen Haut, war das vielleicht ein unruhiges Kind, möglicherweise mit Regulationsstörungen? Also hat es je irgendwelche Hinweise gegeben, vielleicht irgendwie das, was sie dort an erstmal vielleicht harmlos trockener Haut oder ein bisschen Ausschlag, vielleicht hat das gejuckt Gibt es da vielleicht einen Hinweis für?
Also am Anfang hatte man das Gefühl, dass es sie gar nicht juckt, weil sie sich gar nicht sozusagen, sie hat sich nie gekratzt, aber je älter sie geworden sind, desto mehr sozusagen hat sie ihre, ja, hat sie angefangen an den Stellen zu kratzen. Das heißt, es scheint schon zu jucken.
Also wenn man das so hört, vom ersten Eindruck her, dann wird man aus meiner Sicht jetzt zumindest, wenn ich das jetzt höre und dann ja auch wirklich sehen würde, schon wegen trockener Haut schon längere Zeit bestehen, in relativ typischen Stellen, möglicherweise jucken zumindest, mit der Familienanamnese müsste man schon tatsächlich irgendwie an eine atopische Dermatitis zumindest denken. Tati, wie siehst du das?
Ja, also ich meine, Michael, du hast genau die Fragen gestellt, die ich den Eltern auch gefragt hätte, weil ich glaube, das ist ja wirklich was ganz häufig am Anfang noch gar nicht klar ist. So, was ist es denn jetzt überhaupt? Ist es einfach nur trockene Haut? So ein bisschen Ausschlag, ja, wo ja auch die Oma oder die Hebamme oder die Nachbarin immer sagen, ach ja, halb so wild, das haben Babys halt mal. Oder geht es schon wirklich in Richtung Neurodermitis? Und da braucht man ja auch keine irgendwie aufwendigen Laboruntersuchungen oder irgendwelche komplizierten Tests, sondern es ist genau, wie du auch sagst, man fragt einfach ganz gezielt nach, man guckt, gibt es in der Familie, also Mama, Papa, die Geschwistererkrankungen, die da gut ins Bild passen? Und was ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber wenn ich die Eltern frage, ja, leidet dann jemand von ihnen vielleicht unter Heuschnupfen oder Asthma, dann gucken die immer so ein bisschen verdutzt und denken so, hä, ich bin doch beim Hautarzt, es geht doch jetzt um die Haut. Aber Neurodermitis, Asthma und Heuschnupfen haben ja alle denselben oder einen sehr ähnlichen genetischen Hintergrund. Und deswegen frage ich da immer noch mal ganz gezielt nach, weil wenn die Eltern zum Beispiel Asthma hatten, dann macht es auch noch mal die Neurodermitis wahrscheinlicher. Mhm. Und die Juckreizfrage, das finde ich ja auch super wichtig, das muss ich sagen, habe ich auch als Hautärztin von euch Kinderärzten überhaupt erstmal lernen und verstehen müssen, dass sich ja Kinder noch nicht gleich von Anfang an kratzen können, sondern das ist ja genauso eine motorische Fähigkeit wie Laufen oder Finger
ganz
zum
wichtig.
Mund führen.
Ja.
Das erst so, ich habe so immer im Kopf, so nach 6 Monaten können sich Kinder gezielt kratzen. Ist das richtig, Michael?
Ja, genau, gezielt. 6 Monate ist relativ spät, würde ich denken. Also mit 6 Monaten können die ja schon richtig gezielt greifen. Es geht ja um die Bewegung. Das geht schon ab 4 Monate los.
Auf jeden Fall. Und das Thema Beikost, also Nahrungsmittel, sind bei Milas Eltern ein Thema.
Ja,
die fragen sich ja auch, kann es nicht sein, dass irgendwie das Kind zu früh das Falsche gegessen hat und deswegen jetzt diese Ekzeme entwickelt? Ist da was dran? Also wenn man sozusagen die Entzündungen frühzeitig richtig diagnostiziert, dass man die Möglichkeit hat, auch ihr Leid und vielleicht sogar Allergien in der Zukunft vermeiden kann. Was bedeutet das konkret und was könnt ihr da vielleicht auch Eltern mitgeben, die gerade zuhören?
Also generell ist es so, dass die Kinder mit der Neurodermitis oder atopischen Dermatitis 2 Probleme haben. Das eine ist, sie haben eine gestörte Hautbarriere. Das heißt also, Fremdstoffe können über die Haut mit dem Blutsystem in Kontakt kommen. Und nun hat die Haut ja als allerwichtigstes Merkmal, uns von der Umwelt zu schützen. Das heißt also, genau das zu verhindern, dass Kontakt sozusagen über die Haut kommt. Und wenn es halt gestört ist, diese Hautbarriere, und sozusagen dort Fremdstoffe über die Haut eindringen können, dann ist das Immunsystem, das unter der Haut liegt, ist nicht dafür designt, sich sozusagen mit den Fremdstoffen auseinanderzusetzen. Und deswegen hat es ohnehin erhöhtes Risiko für eine Fehlreaktion. Und die 2. Komponente bei atopischer Dermatitis ist ja eine genetische, deswegen ist diese Anamnese auch so wichtig, eine genetische Anlage mit Antigenen, also Fremdstoffen aus der Umwelt, sagen wir mal, fehlerhaft umzugehen, sie als gefährlich zu erkennen, wo die Dinger ja eigentlich gar nicht gefährlich sind. Und wenn wir jetzt zum Beispiel über Allergene wie mit Nahrungsmitteln angehen, die Schleimhaut, die Magen-Darm-Schleimhaut beispielsweise und die Schleimhaut der Atemwege, die ist dafür designt, sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen. Das sind einfach unterschiedliche Ansammlungen von Immunzellen, die dort arbeiten. Und wenn du zum Beispiel was keine Rolle spielt, also meines Wissens nach jedenfalls, ist sozusagen der Kontakt von, zumindest nicht in der Ursache, man kann das irgendwann unterhalten, dann ja, aber nicht in der Ursache, der Kontakt sozusagen von Nahrungsmitteln mit der Magen-Darm-Schleimhaut. Das ist nicht das Problem, nicht das Hauptproblem jedenfalls. Was aber ein Problem sein kann, beispielsweise ist, wenn Eltern etwas essen, so ein klassisches Beispiel sind Erdnussflips. Also sie haben zum Beispiel Erdnussflips, irgendwie essen sie abends mit ihrem Kind auf dem Arm vom Fernseher. Kind ist 4 Wochen alt, hat trockene Haut, schon so ein bisschen durchlässig und fassen dann mit ihren erdnusskontaminierten Fingern die Haut des Kindes an. Und dann dringen Erdnussallergene über die Haut sozusagen in das Blut des Kindes vor und das Kind entwickelt dann dort über die Haut eine falsche Immunabwehr. Eine jetzt erstmal so allergische, noch nicht ganz, die kann man noch nicht sehen irgendwie, aber es gibt sozusagen eine sogenannte Sensibilisierung. Und das ist die Ursache dafür, warum Kinder, wenn sie dann so eine atopische Dermatitis oder Neurodermitis haben, wo die Haut nicht ganz geschlossen ist, dass sie dann im späteren Leben, wenn sie dann Kontakt zu diesen Allergenen über die Magenschleimhaut oder Magen-Darm-Schleimhaut bekommen, dass sie dann Nahrungsmittelallergien entwickeln. Und zu deiner Frage, die Nahrungsmitteleinführung über Magenschleimhaut ist nicht das Problem. Also das kann dann natürlich hinterher, wenn das Kind diese Allergie entwickelt hat über den Ursprungskontakt, dann kann das natürlich sowas verstärken. Ne, das ist klar, wenn jetzt einmal diese Allergie besteht. Aber wenn beispielsweise, da gibt es auch meines Wissens nach gute Studien zu, ich könnte sie jetzt nicht zitieren, irgendwie wann und wo, aber es gibt sie, dass Kinder, die deren Haut oder die mit atopischer Dermatitis haben, Neurodermitis haben, wenn die eine frühzeitige und konsequente Therapie kriegen, dann haben sie ein deutlich geringeres Risiko, Nahrungsmittelallergien zu entwickeln, als diejenigen, wo man das nicht beachtet hat. Also insoweit ist die ganz frühe Diagnose dort und dann auch konsequente Therapie eine ganz wichtige Maßnahme. Und die Eltern müssen sich eigentlich überhaupt gar keine Gedanken machen, dass sie irgendwas falsch gemacht haben in der Beikosteinführung. Das wäre nicht richtig.
Also jetzt nochmal konkret zu unserem Fall zu der kleinen Mila, wo die Eltern Sorge haben, dass sie vielleicht durch die falsche Ernährung irgendwie diese Ekzeme, die Neurodermitis hervorrufen hätten können. Ist es genauso, wie du sagst, Michael, die Wahrscheinlichkeit dafür ist super, super gering. Ja, gerade bei den leicht betroffenen Kindern, dass da wirklich eine Nahrungsmittelallergie dahinter steckt, die Neurodermitis schlimmer macht, ist ja super selten. Aber, und das macht es so ein bisschen kompliziert, auch den Eltern zu vermitteln, es ist halt super wichtig, dass man die Hautbarriere stärkt, dass man die Entzündung erfolgreich bekämpft, als dass die Kinder eben keine Nahrungsmittelallergien über die Haut entwickeln.
Genau. Vielleicht, das ist mir auch nochmal ganz wichtiger Punkt, weil ich sehe manchmal Kinder auch in der Klinik ein bisschen später dann, die dann irgendwie 12, 14 Monate alt sind, wo die Neurodermitis halt nicht so gut im Griff ist und wo dieses, ich sag's mal wirklich Märchen, dass Nahrungsmittel so viel ausmachen, dazu geführt hat, dass die Kinder massive, ja, diätetische Einschränkungen haben, weil die Hauterkrankung so führend ist, dass die Eltern wirklich alles versuchen, das einzudämmen. Und da gibt es irgendwie wirklich einen erheblichen Aufklärungsbedarf und Führungsbedarf für die Familien. Klar ist es manchmal so, ne? Manchmal gibt es ja wirklich so, dass die Kinder dann Nahrungsmittelallergien haben, irgendwie die das dann auch wieder triggern, wenn es erstmal da ist, ist aber nicht die Ursache irgendwie. Und es ist halt, glaube ich, wirklich vergleichsweise selten, dass das Trigger auch für das Unterhalten einer atopischen Dermatitis und Neurodermitis sind.
Absolut. Und ich meine, der Schaden, den man setzen kann, indem man den Kindern auch wichtige Nahrungsmittelgruppen von Milch, Weizen, ja, genau, alle möglichen Nahrungsmittel, die Eltern ja in sozusagen in allerbester Absicht den Kindern nicht geben, das kann ja schon gerade in dieser wichtigen Entwicklungs- und Wachstumsphase sehr schnell auch zu richtigen, ja, Mangelerscheinungen führen und dann auch die normale kindliche Entwicklung beeinträchtigen. Also das muss man eben, oder das versuche ich den Eltern immer mitzugeben, bitte jede Form der Diät oder Nahrungsmittelveränderung immer auch nochmal mit dem Kinderarzt oder der Kinderärztin rücksprechen, weil das eben auch wirklich nach hinten losgehen kann.
Finde ich super schön, wie ihr das jetzt gerade nochmal deutlich gemacht hat, dass es eben wichtig ist, sich genau anzugucken, ist es tatsächlich eine Nahrungsmittelallergie oder nicht. Tati, du hast vorher auch noch drüber gesprochen, dass es eben umso wichtiger ist, auch um Nahrungsmittelallergien bei Kindern mit Neurodermitis zu verhindern, dass man eine gute Pflege macht und eine gute antientzündliche Behandlung. Und genau das sind ja auch beides Fragen, die sich die Eltern von Mila stellen. Zum einen fragen sie sich, Cortison, ist die kleine 7 Monate alte Mila nicht zu jung für eine Cortisoncreme?
Also Cortison ist ja sozusagen vor allen Dingen unsere Domäne als Hautärzte, Michael, deswegen kretsche ich da jetzt mal rein. Also grundsätzlich kann man jetzt nicht sagen, mit 7 Monaten ist ein Kind zu jung für Cortisoncreme. Meine Frage an der Stelle wäre aber, braucht sie denn überhaupt eine Cortisoncreme? Das heißt, mich würde jetzt erstmal interessieren, was haben die Eltern denn bisher an Therapieversuchen oder Behandlung gemacht? Wurde das Kind überhaupt schon mal, Mila, überhaupt schon mal eingecremt? Gibt es eine regelmäßige Pflege? Creme, die verwendet wird, ja oder nein, weil vor der Cortisoncreme kommt ja immer erstmal nochmal die Basistherapie, also das tägliche Eincreme mit Pflegecreme.
Tatsächlich antworten Milas Eltern auf diese Frage, dass sie wirklich schon alle Cremes, die es irgendwie bei DM, Rossmann, Budni und sonst wo zu kaufen gibt, ausprobiert haben und dass keine einzige Creme funktioniert.
Okay, das ist schon mal eine ganz wertvolle Information und da finde ich es an der Stelle auch erstmal wirklich wichtig, dass man den Eltern von Mila erstmal sagt, wow, ihr gebt euch so viel Mühe und versucht wirklich euer Bestes, toll. Aber wenn Pflegecreme alleine nichts bringt, dann ist es auch nicht einfach nur trockene Haut. Ja, also das bestätigt uns jetzt in der Annahme, dass das Kind wirklich auch eine Neurodermitis, atopische Dermatitis hat. Und da muss man klar sagen, dass wenn die Pflegecreme nicht ausreicht, dass man dann auch eine ganz gezielte anti-entzündliche Behandlung braucht, die die Rötung reduziert, die den Juckreiz reduziert und damit auch die Hautbarriere ja, sich erholen lässt.
Habt ihr eigentlich in dem Zusammenhang, wenn die Eltern mir immer sagen, ich habe so eine ganze Batterie von Cremes ausprobiert, lasst ihr euch die mal zeigen, was da wirklich so drin war? Weil es gibt ja durchaus auch manchmal Cremes, die sind ja nicht so unbedingt geeignet als sagen wir zumindest eine, selbst für eine Basistherapie nicht. Das finde ich immer schon noch relativ, aber das würdet ihr auch machen. Also das würde ich mir dann auch nochmal zeigen lassen.
Unbedingt. Ich finde also allein schon, weil man ja auch irgendwo mal anerkennen will, was die Eltern da eigentlich alles an Aufopferung und wirklich an intensiver Arbeit irgendwie da jeden Tag leisten, dass das nicht einfach so mit einer kurzen Notiz in die Akte abgetan wird, sondern dass man wirklich mal guckt, was wird da verwendet. Wie wird es angewendet? Wann wird es verwendet? Das sind ja alles so Details, die aber entscheidend sein können. Und in der Tat, es gibt schon auch Inhaltsstoffe in Pflegecremes. Ich sage jetzt mal einen Punkt, auf den ich immer gucke, Duftstoffe. Wenn die drin sind, dann können tatsächlich diese Cremes bei manchen Kindern auch eher die Neurodermitis verschlechtern als verbessern, weil sie die Haut reizen oder in seltenen Fällen sogar allergische Reaktionen triggern. Und dann würde man da auf jeden Fall nochmal eine duftstofffreie Pflege empfehlen.
Okay, jetzt haben wir das Thema Pflege, glaube ich, schon ganz gut bearbeitet. Aber die Frage bleibt ja weiterhin, ist ein Kind wie Mila, die eben erst 7 Monate alt ist, also noch ganz, ganz, ganz klein, nicht zu jung für eine Cortisoncreme oder kann man eine Cortisoncreme auch da schon verwenden?
Ich würde den Eltern immer vorschlagen, wenn die Diagnose einigermaßen steht und sie haben bisher konsequent eine Basispflege versucht, und jetzt auch keine anderen irgendwie bösen Dinge der Haut angetan, dann ist eine Cortisontherapie unbedingt indiziert. Und ich würde das auch bei einem 7 Monate alten Kind, das ist ja schon relativ alt, man kann das auch schon mit 2, 3, 4 Monaten machen. Es gibt ja dort unterschiedliche Cortison-A-Präparate, also mit einer unterschiedlichen, sagen wir, Wirkung zu Nebenwirkungsverhältnis. Und es gibt auch unterschiedliche Konzentrationen. Und da muss man halt einfach die richtigen Präparate wählen. Einfach die mit dem besten Wirkungs-zu-Nebenwirkungsverhältnis. Da gibt es zum Beispiel Prednikabat, kann man ja nehmen. Und einfach die niedrigste Dosis sozusagen, die die Creme hat. Da kann man, es gibt glaube ich, das, aber da kannst du bestimmt mehr zu sagen. Ich weiß nicht, also das käuflich Erwerbbare als Fertigsatz ist glaube ich 0,1. Es gibt aber auch, wenn man sich das fertig anmischen lässt in der Apotheke, das ist zwar jetzt deutlich teurer geworden, aber wenn das Baby ganz klein ist, also ganz jung ist, dann könnte man dadurch auch niedrige Konzentrationen nehmen. Also ich nehme zum Beispiel mal 0,08. Und wenn man das in der Dosierung macht und dann nach einem, sagen wir mal, relativ festgelegten Regime, erstmal hit hard and early, also ruhig erstmal Volldampf drauf, aber dann, wenn die Entzündung halt runtergeht, auch schnell mit der sowohl Frequenz, vor allem mit der Frequenz runter, wieder runtergehen, dann hat man eigentlich, wenn man das richtig einsetzt, weder auf der Haut Probleme, also die Haut halt nicht, wie wo die Eltern immer so Angst haben, dass sie so dünn pergamentartig wird und sowas, das wird sich viel mehr durch die Entzündung, die man nicht im Griff hat. Das ist das eine, hat man da eigentlich gar keine Probleme, wenn man das einsetzt. Das zweite ist, weil die Eltern auch immer Angst haben, dass das Cortison über die Haut aufgenommen wird und dann letztendlich zu diesen, ja, die immer kursieren, irgendwie Stirnnacken, Pickelgesichter und dicke Gesichter und sowas haben. Diese Dosierungen davon reichen überhaupt gar nicht aus, irgendwie, dass da irgendwelche Systemnebenwirkungen auftreten. Also ich sag's mal ganz, ganz, ganz vereinfacht. Also eine richtig angewandte Cortisontherapie auch bei einem Baby hat keine relevanten Nebenwirkungen. Ich sag's mal so provozierend.
Ich hätte es.
Also Cortison ist ja wirklich dein Freund und nicht dein Feind. Ganz eindeutig.
Michael, ich hätte es nicht besser sagen können.
Und Prednikabat, Michael, ist auch bei uns Hautärzten, steht es ganz hoch im Kurs. Besonders bei den Kindern und bei Erwachsenen im Gesicht sind wir da Riesenfans von.
Genau. Super. Und ich glaube wirklich, das A und O ist, dass man da mit seinem behandelnden Arzt, mit der Ärztin wirklich ja, im Austausch ist und dass man wirklich gemeinsam das richtige Präparat für das richtige Alter, für die richtige Körperstelle findet und dann eben auch ein ganz klares Schema, einen Plan erstellt. Michael, so wie du gesagt hast, ein Regime, wo man klar definiert, wie lange verwendet man das. Am besten nur einmal am Tag, weil häufigeres Cortison-Schmieren nicht mehr positive Wirkung hat, sondern allenfalls Nebenwirkungen erzeugen kann. Und dann würde man, wie du auch sagst, am Anfang intensiv behandeln und so, wenn sich die Haut bessert, langsam reduzieren. Aber das sollte man am besten auch schriftlich den Eltern und der Familie mitgeben, damit die einfach genau Bescheid wissen, wie sie es korrekt anzuwenden haben. Und dann muss man sich echt keine Sorgen machen.
Noch eine Sache ist mir nur wichtig. Also ich bin ja so ein Protokollfreak. Ich lasse die Eltern immer protokollieren, also dass sie halt da wirklich ein System haben. Also das heißt, welche Trigger machen möglicherweise die Haut schlechter, wann müssen sie was machen irgendwie und damit sie genau, auch dann A, schulen sie sich selber irgendwie und B, lernen sie halt die Erkrankung zu steuern. Und was mir auch noch ganz wichtig ist, selbst wenn, wir hatten ja vorhin über Nahrungsmittelallergien gesprochen, selbst wenn es Nahrungsmittel gibt, die die atopische Dermatitis, Neurodermitis triggern, dann ist mein Credo, wenn ich nur einmal im Monat eine kurzfristige Cortisontherapie anwenden muss, sagen wir mal über 3 bis 5 Tage oder sowas, dann würde ich dieses Nahrungsmittel nicht meiden, sondern ich würde die Haut pflegen. Ja, also das, und so wird es eigentlich auch in unserer Gesellschaft von den Leuten, die da so ein bisschen, finde ich, moderner reden. Weil der Punkt ist, wenn du das Nahrungsmittel weglässt, dann hast du keine Möglichkeit der Hyposensibilisierung. Das heißt also, das ist nur kurzfristig gedacht, das wegzulassen. Ne? Wenn du die Haut, sagen wir mal, mit so ein bisschen Cortison im Griff hast, dann tolerierst du das Cortison und gibst das Nahrungsmittel. Wenn du keine anderen Probleme hast, wenn nur die Haut das Problem ist, wenn natürlich Durchfälle kriegst irgendwie oder das Kind bricht oder was auch immer, das ist eine andere Nummer. Ne? Aber viele Eltern irgendwie lassen dann, wenn sie auch nur ein bisschen Triggerwirkung sehen, lassen sie es sofort weg. Und da gibt es ja durchaus manchmal irgendwie so Sachen, dass die Kinder dann so ein bisschen mit der Haut reagieren. Und das ist so ein ganz praktischer Tipp, den wir Kinderärzte oder manche Kinderärzte, nicht alle, aber viele machen das so. Also Lars Lange zum Beispiel als unser Oberguru, was die kennt ihr vielleicht.
Klar.
Der propagiert das auch mal sehr. Was Lars Lange sagt, ist für mich so ein bisschen so wie Bibel.
Nee, also absolut. Also wenn wirklich sich die allergische Reaktion nur an der Haut abspielt und man kann diese Entzündung gut mit Cremes in den Griff bekommen, dann würde man auf jeden Fall empfehlen, das Nahrungsmittel auch regelmäßig weiter zu geben oder zu essen. Einfach weil wir wissen, dass das Immunsystem auch diese allergische Reaktion verlernen kann und tolerant wird, sagen wir. Das ist ja auch der Grund, warum die meisten Kinder, die am Anfang ihres Lebens irgendwie eine Milchallergie haben, später im Leben überhaupt gar keine Probleme mehr haben und Milch wunderbar trinken können. Weil das Immunsystem eben dazulernt. Aber die Chance muss man ihm geben, indem man ihm das regelmäßig anbietet.
Ganz genau. Das war doch mal eine super spannende Einordnung, weil ich glaube, dass viele beim Thema Nahrungsmittelallergien auch dann wirklich auf alles verzichten. Aber eben genau darauf würdet ihr, wenn ich das richtig verstanden habe, eben davon würdet ihr abraten, damit eben das Kind auf der einen Seite keine Mangelerscheinungen bekommt und auf der anderen Seite, dass man dem Immunsystem die Chance gibt, sich auch eben Schritt für Schritt an das Nahrungsmittel wieder zu gewöhnen.
Ja, jetzt, also immer wenn vorausgesetzt, wir sind mit tolerablen Cortison-Dosierungen zugange. Ne? Also wenn wir dich jetzt irgendwie monatelang Cortison schmieren müssen, 5-mal am Tag, um das zu kontrollieren, das ist was anderes.
Voll. Jetzt hatte ich noch eine letzte Frage an euch, und zwar eine ganz schwierige. Die Eltern von Mila hatten ja auch gesagt, dass die Ratschläge aus der Familie sie sehr verunsichern. Habt ihr da denn einen guten Tipp für unsere Herzis?
Also ich glaube auch im ersten Schritt einfach mal anzuerkennen oder zu erkennen, ja, dass die Haut wirklich ein Thema ist, wo ganz viele Menschen eine Meinung dazu haben. Und obwohl es die meisten Menschen ja gut mit einem oder mit dem Kind meinen, dass man vielleicht gerade am Anfang, wenn man selber noch so unsicher ist mit dem ganzen Thema Neurodermitis, dass man das wirklich systematisch einfach ausblendet, ja, und sich hoffentlich einfach in ein vertrauensvolles Verhältnis mit seinem Arzt, Ärztin begibt und diese Ratschläge dann auch konsequent verfolgt, dass man gucken kann, hilft es nicht, was könnte noch zusätzlich an Triggern wirken, und dann tastet man sich da so Schritt für Schritt vor. Das wäre sozusagen mein Wunschvorgehen für Eltern, aber da muss man schon ein dickes Fell haben und sich auch echt abgrenzen und sich nicht verunsichern lassen, weil jeder sagt im Zweifel ein bisschen was anderes.
Würde ich absolut unterstützen. Also gerade um Neurodermitis, atopische Dermatitis gibt es so viele Mythen und so viele althergebrachte Auffassungsweisen, übrigens nicht nur unter unserer Umgebung, auch teilweise unter Kolleginnen und Kollegen.
Klar.
Dass ich streng dazu raten würde, es irgendwie zu versuchen, sich das anzuhören. Natürlich machen sich alle Sorgen, aber am Ende ist es tatsächlich, wie, genau wie du sagst, das Sinnvollste, das mit dem Arzt und der Ärztin deines Vertrauens zu besprechen und dann dort ein einigermaßen festgelegtes Regime zu machen. Wichtig finde ich es immer, dass Eltern verstehen, was das Problem ist. Also wenn sie es verstanden haben, irgendwie, dann können sie in der Regel auch solchen Mythen besser entgegentreten. Also wenn es überhaupt nötig ist, entgegenzutreten. Manchmal kann das ja ganz, ganz schlimm sein. Also wenn gerade irgendwie Tante, Oma, Opa irgendwie irgendwelche ganz tollen Ratschläge haben oder die Freundin hat auf Instagram irgendwie dieses und jenes gehört, was es der große Renner ist. Das ist schon schwierig. Irgendwie die Informationsflut heutzutage ist immens. Und es gibt auch, wie gesagt, deswegen sind wir, glaube ich, möglicherweise auch auf Instagram. Es gibt einfach ganz, ganz viel Mist an Informationen dort. Also insoweit muss man sich da wirklich versuchen, so ein bisschen abzuschotten, glaube ich.
Absolut. Und was ich aber fairerweise auch den Eltern immer sage und möglichst früh auch auf dieser gemeinsamen Reise, ist, dass die Neurodermitis eine Hauterkrankung ist, die Kinder in der Regel über einen längeren Zeitraum begleitet. Ja, also dass auch mit den tollen, modernen Therapiemöglichkeiten, die wir haben, ich auch die Erkrankung nicht heilen kann. Also dass man sich so ein bisschen auch schon mal darauf einstellt, dass es immer Phasen geben wird, in denen die Haut besser ist und vielleicht aber auch immer mal wieder ein bisschen schlechter, dass das normal ist und dazugehört und dass man deswegen nicht immer gleich das Ruder rumreißt und die Therapie komplett umstellt oder zum nächsten Arzt geht oder dem nächsten Influencer-Tipp folgt, sondern das ist ein Marathon und kein Sprint. Aber, und das ist auch ganz wichtig, bei den allermeisten Kindern verwächst sich ja die Neurodermitis oder sie wird in jedem Fall besser im Laufe der Zeit. Also da kann man guter Hoffnung sein.
Genau, das ist ein ganz, 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 auch ganz, ganz wichtiger Punkt. Kontinuität, ja, unbedingt. Und wie gesagt, bei der Sache bleiben, nicht verzweifeln und in der Tat wissen, es wird allermeistens besser. Und ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist. Ich meine, ihr habt natürlich dann immer die ganzen, als Dermatologen oder Dermatologin, die Fälle, die nicht ganz so gut laufen. Aber wenn man es jetzt so allgemein sieht, also ich würde behaupten, irgendwie, dass also wirklich, weiß ich, 90-95% der Kinder mit atopischer Dermatitis, Neurodermitis, die kriegen wir so hin, wenn sie da kontinuierlich etwas machen können, dass das auch gut wird. Ne? Also ganz wenige laufen nur richtig schlecht. Und da hat man ja auch Möglichkeiten heutzutage. Ne? Es gibt ja, also eigentlich kann man, 100% gibt es ja nicht irgendwie, aber ich glaube, man kann den Eltern irgendwie sagen, wenn sie an die richtigen Therapeuten kommen, irgendwie, dass sie dann gut betreut werden, es gibt ja auch da diverse Schulungen und Möglichkeiten, was man alles tun kann, dann ist die Chance eigentlich ganz gut.
Es stimmt, super schön. Noch ein paar hoffnungsvolle Worte zum Abschluss. Eigentlich wollten wir zwei Fälle heute besprechen, aber es ging jetzt so lange und ich habe so sehr sozusagen auf den Mila-Fall gemeinsam bearbeitet, dass wir gar nicht mehr zum zweiten Fall gekommen sind. Der zweite Fall wäre über Liora gegangen, eine 10-Jährige, die schwer betroffen ist. Aber ich glaube, diesen Fall müssen wir uns für ein anderes Mal aufheben.
Ja, bitte, bitte. Das hat mir so viel Spaß gemacht mit Michael und dir zusammen. Felix, lasst uns unbedingt nochmal in die zweite Runde gehen.
Auf jeden Fall, das machen wir. Also bleibt gespannt. Die Expertendiskussion zum Thema Neurodermitis geht bald in die zweite Runde. Und bis dahin, tschüss.
Macht's gut, Herzi.
Tschüss.
Und bleibt gesund.
Der Haut- und Herz-Podcast wird produziert von Sepia. Die Redaktion übernehme ich, Tatjana Braun. Moderiert wird von Felix King. Aufnahmeleitung hat Florian Bresemner. Die Musik stammt von Felix King und Luke Larson. Ein besonderer Dank geht an die Deutsche Stiftung Kinderdermatologie und die B. Braun Stiftung. Und natürlich möchten wir dir danken für dein Interesse und dafür, dass du Teil unserer Community bist. Hast du Fragen, Anregungen oder Feedback? Dann kontaktiere uns gerne über den Feedback-Link in den Shownotes. Für weitere wertvolle Tipps abonniere unseren Newsletter Kinderhautkompass. Ansonsten findest du uns jederzeit auf Instagram unter Kinderhautdocs. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe. Dein Team von Haut und Herz.